Bevor diese Serie losgeht, noch ein paar Worte in eigener Sache. Die Gespräche dafür sowie die Produktion haben zum größten Teil in den Wochen vor dem furchtbaren Amoklauf am Borg-Dreier-Schützengasse am 10. Juni 2025 in Graz stattgefunden. Und lange haben wir überlegt, ob wir unseren Hörerinnen und Hörern in dieser Zeit der Trauer und der oft überwältigenden Nachrichten derzeit noch mehr Berichterstattung zu dem Thema zumuten wollen oder diese Serie absagen oder zumindest verschieben sollten. Wir haben uns schließlich dafür entschieden, einerseits, weil der zeitliche Abstand, andere Perspektiven auf die Ereignisse von damals bietet, aus denen wir lernen können, aber auch, weil es ein prägendes Ereignis für die Stadt war und wir die Erinnerungen an die Opfer 10 Jahre danach und an die Bewältigung des kollektiven Traumas hochhalten möchten. Herzlich willkommen bei Delikt zum zweiten Teil unserer Sonderausgabe zur Grazer Amokfahrt von 2015, die sich am 20. Juni zum 10. Mal jährt. Im ersten Teil erzählten der damalige Grazer Bürgermeister Siegfried Nagel und mein Kollege Bernd Hecke, die selbst zu unmittelbaren Zeugen und auch fast zu Opfer wurden, von ihren Erinnerungen und sprachen in einem sehr persönlichen Gespräch darüber, was die Tat mit der Stadt Graz, aber auch mit ihnen selbst gemacht hat. Und heute sehen wir uns einige der tragischen Geschichten der Opfer an, wie nah beieinander Leben und Tod sein können, und wir begeben uns auf eine Spurensuche an den Ort, aus dem nicht nur der Täter, sondern auch zwei der Opfer stammen. Und wir sprechen über die Schwierigkeiten der Berichterstattung in dieser Ausnahmesituation. Dazu darf ich den langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung Hans Breitegger begrüßen.
Servus David.
Hans, es gibt Ereignisse, die sind so außergewöhnlich, dass man sich den Moment einprägt, in denen man von ihnen erfährt. Das war für mich zumindest damals der Fall. Ich war gerade in Portugal und ich erinnere mich noch sehr genau an dieses überwältigende Gefühl der Sorge um die vielen Menschen in Graz, die ich hier kenne und die mir sehr nahe stehen, und gleichzeitig auch an dieses Gefühl der Ohnmacht, das noch einmal durch die Distanz damals sich verstärkt oder noch viel stärker angefühlt hat. Wie war das bei dir damals am 20. Juni 2015? Wie hast du davon erfahren und darauf reagiert?
Mich hat der damalige Bundeslandressortleiter, der Josef Fröhlich, hat mich angerufen und hat gesagt: Hans, bitte, es war ein Samstag, ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte ja frei. Mir angerufen und hat gesagt: Du, da gibt es einen Verkehrsunfall in Graz, da fährt einer durch die Gegend, es gibt schon mehrere Verletzte und vermutlich auch Tote, kannst du kommen und kannst du das übernehmen? Und ich bin in Graz mein Zuhause, ne? Das sind dann unmittelbar danach schon die Gendarmeriestreifen vom Norden Richtung Graz gefahren, wie ich unterwegs war. Es sollte ja Großeinsatz auch für nicht nur für die Grazer Polizei, sondern auch für die Streifen rund um Graz gegeben, für die ganzen Polizeiinspektionen in der Nähe von Graz waren involviert, haben ihre Leute nach Graz geschickt. Und es war eine völlig unübersichtliche Situation. Ich habe dann während der Fahrt, wie üblich halt, schon versucht, einmal Näheres herauszukriegen und habe beim Stadtkommandanten Kurt Kemeter angerufen, Polizeistadtkommandanten, und ihn gefragt, wie die Situation ist, wie es ausschaut, was da passiert ist. Und das war die erste Aussage von ihm, war, das ist ein Anschlag. Und man ist von einem terroristischen, zu dem Zeitpunkt von einem terroristischen Anschlag ausgegangen, weil kurz vorher via Internet aufgerufen worden ist von den radikalen Islamisten, man soll mit Autos in Menschenmengen fahren und so Anschläge verüben. Und daher ist die erste Information gewesen, Anschlag, islamistischer Anschlag.
Ein Terroranschlag, ja.
Und Terroranschlag. Und mit diesem Wissen bin ich nach Graz gefahren. Ich habe mich dann durchgeschlagen, es war sehr mühsam, bis zur Polizeiinspektion Schmidtgasse. Dort habe ich dann die Mordermittler getroffen und dort ist auch der Wagen gestanden vom Amokfahrer. Und da habe ich das erste Mal geschildert bekommen, was da eigentlich passiert ist. Der Wagen ist ja angehalten worden in der Schmidtgasse. Wie der Alarm durchgekommen ist, dass da ein Wahnsinniger durch die Gegend fährt, haben gerade ein Polizist und eine Polizistin das Wachzimmer verlassen, sind auf die Straße gegangen und in dem Moment ist der Wagen dahergekommen. Die hat nur das Handzeichen, das Anhaltezeichen gegeben und der ist tatsächlich stehen geblieben und hat sie widerstandslos festnehmen lassen.
Also er hat sich ja gestellt dann quasi sogar.
Er hat sich nicht gestellt, er hat sich festnehmen lassen. Er ist schon angehalten worden, sie hat wie bei einer Verkehrskontrolle die Hand gehoben und das Stoppzeichen gegeben und er ist stehen geblieben, hat keinen Widerstand geleistet. Es hat dann verschiedene Aussagen gegeben. Er hätte geschrien, Al-Akbar, und das hat wieder in die Richtung gedeutet, dass es ein Terroranschlag sein könnte oder gewesen sein könnte. Es ist dann aber im Zuge der Ermittlung hat sich dann herauskristallisiert, dass er, weil man hat jetzt erst nicht gewusst, wer die Opfer sind. Das ist ja alles erst so mühsam zutage gekommen. Das erste Opfer war ein bosnisches Pärchen. Das zweite eines der weiteren Opfer war in der Grazbachgasse eine Afghanin, die er niedergestochen hat. Da ist er stehen geblieben, hat mit einem Messer auf die Frau eingestochen. Und das waren Moslems. Und da hat man schon gesehen, dass es unter Umständen vielleicht was anderes ist, ein anderes Motiv gibt. Und am Nachmittag, einige Stunden nach dem Anschlag, hat es eine Pressekonferenz gegeben mit dem Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und mit dem Landespolizeidirektor Josef Glaminger. Und dort ist bereits von einem verwirrten Mann gesprochen worden, der im geistig verwirrten Zustand durch die Stadt gerast ist und auf die Menschen losgefahren ist. Hinterher habe ich dann wieder gehört, teilweise auch vom Verfassungsschutz, dass das sehr voreilig war, dass man zu dem Zeitpunkt das schon alles gesehen hat.
Es gab ein riesiges Informationsbedürfnis und im ersten Teil haben wir schon ein wenig über die Problematik der Nachrichtenflut und der Verbreitung von Gerüchten und Vermutungen gesprochen. Als Zeitung hat man hier natürlich eine besondere Verantwortung und du hast da in der Redaktion die Berichterstattung dazu geleitet. Wie behält man da den Überblick? Wie war das in den Stunden und in den ersten Tagen nach dieser Tat?
Ja, man hat überhaupt keinen Überblick, keinen wirklichen Überblick. Man kann sich nur danach richten, was man sieht, was einem erzählt wird von Zeugen und was dann bei der Pressekonferenz gesagt wird. Und anhand dieser Informationen muss ich mir dann ein Bild verschaffen. Ob dieses Bild dann stimmt, hundertprozentig so richtig ist oder nicht, das kann man zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Ja. Man tut das Beste, man gibt das Beste, man versucht das Beste herauszuholen, aber es kann durchaus sein, dass sich ganz ein anderes Bild ergibt, dann 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage später.
Eines der ersten Opfer dieser Amokfahrt waren Adis und Adisa Dolic. Er 28, sie 25. Adisa, die Frau, hat schwer verletzt überlebt. Ihr Ehemann kam noch am Tatort in der Zweigelgasse ums Leben. Du hast dann die besonders tragischen Umstände ihrer Geschichte recherchiert und dich auch mit den Eltern von Adis getroffen. Erzähle uns bitte diese Geschichte des jungen Paares.
Ja, ich war bei der Familie in Graz. Die haben in der Nähe des ersten Tatortes gewohnt. Die sind ja, das Paar ist ja aus dem Haus gegangen, ist auf die Straße und ist dort gleich vom Amokfahrer, der vielleicht eine Minute vorher am Christplatz weggefahren ist, niedergeführt worden. Und die Adisa, seine Frau, war das erste Mal in Graz. Das Paar hat 14 Tage vorher geheiratet in Bosnien, muslimisch. Und sie ist dann das erste Mal heraufgekommen. Sie wollten an dem Samstag einkaufen gehen. Und dann ist ihr unmittelbar danach das Unglück schon passiert. Er war ja sofort tot und die Frau ist schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen.
Eine weitere Familie, mit der du, Hans, immer wieder Kontakt hattest, war die Familie Leitner. Der 9-jährige Sohn Philipp und auch sein Vater wurden damals verletzt, aber sie haben überlebt. Du hast dich vor kurzem mit ihnen unterhalten. Wie geht es ihnen denn heute und was ist damals passiert?
Ja, die Familie Leitner, der Vater, die Mutter und die beiden Söhne kamen von einem Radausflug zurück und es gab am Hauptplatz eine Veranstaltung, das war ein Rahmenprogramm der Formel 1 in Spielberg und das wollten sie sich ansehen und sie haben beim Bieler Eck die Fahrräder abgestellt oder waren gerade dabei, die Fahrräder abzustellen. Da ist der Amokfahrer hergerast gekommen. Die Frau und der 10-jährige Lukas sind unverletzt geblieben, aber den 9-jährigen Philipp und den Vater, den Helmut Leitner, hat er frontal erwischt. Die sind durch die Luft geschleudert worden und beide ziemlich schwer, also lebensgefährlich verletzt worden. Der Philipp hat in der Folge 8 OPs gehabt und der Helmut Leitner hat sich 5 Operationen unterziehen müssen. Und ich habe jetzt kurz vor der Aufnahme mit dem Helmut Leitner gesprochen und der sagt, es geht ihnen soweit körperlich jetzt wieder gut. Der Philipp ist beim Bundesheer zurzeit, hat sich bei der Polizei beworben. Der Lukas, der unverletzt geblieben ist, aber natürlich auch schockiert war und oder traumatisiert war vom Ereignis, war ich unmittelbarer Zeuge und hat gesehen, was mit Vater und Bruder passiert ist. Der ist jetzt bei der Grenzpolizei in Spielfeld und der Vater kann wieder fliegen. Das war ja ein Hubschrauberunternehmen gehabt, war Hubschrauberpilot, der jahrelang nicht fliegen konnte und durfte aufgrund seiner schweren Verletzungen. Er sagt, er hat immer noch 7 Schrauben im Fuß und 4 Platten. Er kann nicht steil bergauf und steil bergab gehen, aber ansonsten geht es ihm gut und psychologisch haben sie es einigermaßen auch überstanden. Er sagt, die Gedanken sind noch immer wieder da in der Früh, wenn er aufsteht, wenn er Medikamente nehmen muss, Schmerzmittel, die braucht er nach wie vor, dann ist er natürlich immer wieder mit der Amokfahrt und mit dem dramatischen Ereignis da konfrontiert. Und auch der Philipp wollte sich beim Bundesheer bewerben als Pilot, das geht auch nicht aufgrund seiner schweren Verletzungen, die er gehabt hat, aber sie haben das körperlich, sagt er, ganz gut überstanden und auch psychisch.
Ich glaube, beide Söhne haben auch die Schule mit großem Erfolg abgeschlossen.
Das stimmt, ja, und der Vater hat mir auch erzählt, er hat da, ich weiß nicht wie lange, der Philipp war in Therapie und der Vater hat müssen zu Hause den Fuß dehnen, weil der Fuß so viel kürzer war und jetzt ist er bis auf einen Zentimeter, er ist nur einen Zentimeter mehr kürzer, ja, als der zweite Fuß, also der gesunde Fuß, aber er hat jeden Tag, hat er gesagt, er hat eine Maschine gehabt, mit dem Krankenhaus abgestimmt und hat jeden Tag müssen dehnen.
Da wird dieser Knochen wirklich Knochenaufbau, verlängert quasi.
Knochen verlängern, Muskel verlängern. Und es ist ihm gelungen, bis auf einen Zentimeter ist der Fuß noch kürzer, das gleicht er mit Einlagen aus. Aber vergessen werden beide dieses Ereignis natürlich nicht.
Ja, die beiden, die sind mit dem Leben davongekommen und das geht ihnen Gott sei Dank heute wieder relativ gut. Aber diese Tat forderte auch 3 Todesopfer. Ein 4-jähriges Kind wurde in der Herrengasse getötet, darüber haben wir im ersten Teil schon gesprochen. Und zu Tode kam auch in der Herrengasse eine damals 53-jährige Frau, bei der man lange nicht wusste, wer sie eigentlich war.
Ja, das stimmt, das war eine alleinstehende Frau, die Michaela S., die ist einfach einige Zeit niemanden abgegangen, weil sie allein gelebt hat und sehr wenig Kontakt offensichtlich zu den wenigen Verwandten, die sie gehabt hat. Ich glaube, da war noch ein Bruder. Und dieser Bruder hat dann noch, ich glaube, das hat 1-2 Wochen gedauert, Anzeige erstattet, dass seine Schwester nicht auffindbar ist. Und daraufhin hat man abgeglichen, man hat zuerst vermutet, dass es sich um eine Sandlerin handeln könnte, eine Frau, die auf der Straße lebt. Das hat sich nicht bestätigt. Und jetzt hat man aufgrund der Anzeige des Bruders, hat man dann die DNA abgeglichen und hat man sie identifizieren können als Opfer. Das war das zweite Opfer. Ich glaube, zuerst war der Bub, dann war die Frau. Das war unmittelbar, die ist unmittelbar vor der Stadtpfarrkirche niedergeführt worden.
Ja, und wie nahe Leben und Tod manchmal sind, das zeigt auch die Geschichte von einem älteren Ehepaar und einem damals 27-jährigen Studenten. Und hier warst du auch bei einer sehr emotionalen Begegnung dabei.
Ja, das war im Zuge der Berichterstattung ein Jahr später. Da haben wir mit Opfern gesprochen und das war eine Sache, die Josefa S., die 73 Jahre alt war, zu dem Zeitpunkt betroffen. Die ist am Tag der Tat in der Grazbachgasse zum Zeitpunkt, als der Amokfahrer schon dahergekommen ist mit Vollgas, mit ihrem Gatten Peter, 74 Jahre alt damals, aus dem Haus gegangen und sie hat gesehen, dass das Auto auf sie zukommt und hat geschrien, um ihren Mann zu warnen. Das ist ihr nicht geglückt, der ist voll gerammt worden, ist schwerst verletzt ins Krankenhaus gekommen, ist aber dann an einem Herzinfarkt verstorben, einige Zeit später. Und ein Jahr später hat es dann diese Begegnung gegeben, über die ich geschrieben habe. Hat sich die Frau, die Josefa S., getroffen mit dem 27-jährigen Studenten Sebastian Schröck. Das war nämlich durch ihre Schreie, hat der Student sich in Sicherheit bringen können. Er sagt, sonst wäre er auch voll gerammt worden, voll niedergefahren worden. Aber durch die Schreie, durch die Warnung der Frau, die ihren Mann retten wollte, es aber nicht mehr konnte, ist er gerettet worden. Und da haben wir ein Foto gemacht, ich kann mich noch genau erinnern, die beiden, der Student hat sich bei ihr bedankt, so quasi, dass sie seine Lebensretterin ist. Denn durch ihre Schreien ist er aufmerksam worden und hat sie rechtzeitig zur Seite retten können.
Kam mit einem verletzten Bein, das hat er, glaube ich, trotzdem noch... Aber er ist verletzt worden, aber das war unwesentlich.
Ne? Der ist nicht unverletzt geblieben, aber er hat sein Leben nicht verloren dadurch oder er war nicht schwer verletzt.
Kommen wir jetzt auch auf den Täter zu sprechen, Allen R., 26 Jahre alt, damals zum Zeitpunkt dieser Amokfahrt. Du hast dich umgesehen in Karlsdorf. Das ist für alle Nicht-Grazer ein Ort im Speckgürtel von Graz, ein paar Kilometer südlich in der Nähe vom Flughafen. Was hast du über ihn und sein Umfeld da in Erfahrung bringen können?
Ja, ich habe mir mal dort in der unmittelbaren Nachbarschaft umgehört. Die Familie war ja dort bekannt im negativen Sinne. Die Familie R. hat so einen Autohandel mit Gebrauchtautos aufgezogen. Da hat es dann einmal ein Betrugsverfahren gegeben. Also es hat immer wieder Schwierigkeiten gegeben. Die Polizei musste immer wieder einschreiten. Die Nachbarn sind beschimpft worden. Die Nachbarn konnten mit dieser Familie einfach nicht harmonisch dort leben.
Also da hat es auch so, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, aufgeschlitzte Autoreifen und irgendwie Schüsse, die dort in der Nähe gehört haben. Also die haben immer wieder Probleme verursacht in der Nachbarschaft.
Ja, die haben beim Fenster rausgeschossen, zum Beispiel zwar auf eine Wiese, aber beim Fenster hinaus, die Schüsse hat man ja gehört. Es ist davon die Rede gewesen, dass Schafe geschächtet worden sind im Garten. Und solche Dinge, wo halt immer wieder Polizeieinsatz erforderlich war. Gibt es ein berühmtes Foto, das die Polizei gemacht hat. Er hat einer Streife vom Fenster aus den Stinkefinger gezeigt. Und solche Dinge, er hat einfach das Gesetz nicht akzeptiert. Später dann im Zuge der Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass auch seine Frau Probleme mit ihrem Ehemann hatte. Er hat seine Frau dort im Haus teilweise eingesperrt. Das ist mit Wissen seiner Eltern auch passiert. Er hat sie gezwungen, Schleier zu tragen und, und. Und die Frau ist dann letztendlich ins Frauenhaus gegangen. Das war kurz vor dieser Amokfahrt. Und möglicherweise hat das auch dazu geführt, dass er halt noch mehr Frust aufgebaut hat. Frust hat er ja gehabt ständig. Einige Zeit später dann sind Fotos aufgetaucht im Internet, ein Foto kann ich mich noch erinnern, da hat er sich abbilden lassen mit einer halbautomatischen Waffe, die er völlig legal besessen hat. Ich habe mich dann bei der Bezirkshauptmannschaft erkundigt, die war ordnungsgemäß gemeldet, dafür hat er eine Genehmigung gehabt. Ja, und dann ist zu dieser Amokfahrt gekommen.
Ja, wir haben auch einmal geschrieben in der kleinen Zeitung, dass die Nachbarn aufgrund dieser Vorfälle, die du jetzt beschrieben hast, fast damit gerechnet haben, dass einmal etwas passiert, aber die Tragweite dieser Amokfahrt hat sie dann doch überrascht oder eigentlich überwältigt. Und du hast dann auch noch geschrieben, dass er kurz vorher alle Spuren im Internet von sich gelöscht hatte. Er hatte einige tausend Follower auf Twitter und war recht aktiv auf Facebook. Das hat er alles vorher gelöscht, dass man nichts mehr über ihn herausfinden soll. Und du hast jetzt auch schon angesprochen, diese religiösen Neigungen, die er teilweise dann anscheinend fast radikal ausgelebt hat oder die fast ins Radikale gehen. Und jetzt nur eine kleine Ankündigung, dazu werden wir uns mit der klinischen Psychologin Anita Reiger unterhalten und auch Alf Lobnik wird dann noch einiges davon erzählen, wie das im Gericht war im nächsten Teil. Aber gehen wir weiter zu deinen Recherchen. Nachdem du in Karlsdorf warst und weiter recherchiert hast, hast du herausgefunden, dass der Täter und zwei seiner Opfer aus demselben Ort kommen.
Das ist richtig. Der Adis und der Allen R. Stammen aus Velika Gladuša. Das ist an der Grenze, nicht weit weg von der kroatischen Grenze in Bosnien, im Norden, Nordwesten von Bosnien. Und ich bin damals mit dem Honorarkonsul, mit dem Grazer Dr. Jörg Hofreiter hinuntergefahren. Der hat mich da unterstützt. Der hat mir die Kontakte hergestellt zum Bürgermeister, zum Polizeichef. Er ist selber auch mitgefahren. Mir ist es darum gegangen, und zwar, ich wollte wissen, hat der LNR den Adis möglicherweise gekannt? Und da habe ich versucht, in Velika Gladuša eine Antwort darauf zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Und sie dürften sich dann aufgrund der Recherchen kann ich das, neige ich schon dazu zu sagen, die haben sich nicht gekannt. Also es dürfte schon so gewesen sein, dass sie die nicht gekannt haben, aber man hat mir über die Familie sehr viel erzählt. Es ist der Großvater noch dort wohnhaft von LNR und er war bekannt. Er ist immer wieder hinuntergekommen. Die Familie hat dort ein Haus besessen, ein sehr großes. Er wollte dort einen Autohandel aufziehen. Das ist aber nicht gelungen. Der Vater war auch kein Unbekannter seitens der Polizei. Die mussten mehrmals einschreiten, hat mir der Polizeichef erzählt, weil auch dort die Schwierigkeiten mit den Nachbarn bestanden haben. Es hat Drohungen gegeben, es hat, ich glaube, immer eine Axt im Spiel gewesen, so hat mir der geschildert. Also zusammengefasst, die Familie R. war und ist dort in Velika Gladuša nicht unbekannt. Soweit einmal das, was man über den Täter herausbekommen konnte. Und dann haben wir noch versucht, Angehörige in Bosnien im Nachbarort zu erreichen oder zu treffen. Das war dann, da war dann die Tante erreichbar vom Adis. Ja. Sie ist dann mit uns zum Friedhof. Wir haben die Grabstätte besucht. Sie hat uns dann erzählt, dass sie diese Familie R nicht kennt, auch der Adis nicht gekannt hat, die hat das bekräftigt. Aber natürlich weiß jetzt, wer das ist und wo die wohnen. Aufgrund der Berichterstattung haben mir auch die bosnischen Medien darüber berichtet. Ja, und sie hat uns erzählt, ein bisschen vom Begräbnis, es waren angeblich 2000 Leute, wie der Adis beigesetzt worden ist.
Ja, es ist eine Riesenanteilnahme, gab es dort im Ort, da gibt es auch Fotos davon.
Das war ein riesengroßes Begräbnis, ja, die Betroffenheit war groß. Ja, das war es eigentlich und dieser Versuch da, eine Verbindung oder diese mögliche Verbindung herzustellen, das hat nicht geklappt. Also
das kann man ausschließen. Alles Zufall, so wie es ausschaut.
So ist Zufall.
Eine Frage vielleicht noch zu den Ereignissen und Ermittlungen direkt nach der Tat. Da steht dann dieses Fahrzeug vor der Polizei in der Schmidtgasse nach dieser 6-7 Minuten lang dauernden Amokfahrt. Was heißt das für die Polizei? Wie beginnt man den Tatort zu sichern? Man weiß sich ja auch nicht sicher, ob es ein Täter waren oder mehrere. Und wir haben ja auch vorher über das Stichwort Terror gesprochen. Wie ist man da vorgegangen?
Zuerst ist überhaupt nichts geschehen am Tatort, außer dass der Täter festgenommen worden ist. Dann ist das Auto dort abgestellt gewesen, wie ich hinkommen bin. Es war der Tatort abgesperrt, aber nicht sehr weit weg vom Auto sind wir gestanden. Dort war die Polizeisperre. Ich habe schon erwähnt, ich habe dort die Mordermittler getroffen, die aus dem Wachzimmer herausgekommen sind. Der Täter ist bereits von Kriminalisten verhört worden. Tatortarbeit am Auto ist deshalb noch nicht passiert, weil man vermutet hat, dass unter Umständen Sprengstoff im Spiel sein könnte, weil sie immer noch zu dem Zeitpunkt von einem Terroranschlag ausgegangen. Und dann ist diese Polizeiabsperrung auch weiter ausgedehnt worden. Wir mussten weiter zurück aus Sicherheitsgründen, denn ich glaube, das war eine Stunde, zwei Stunden später hat man dann das Auto nach Sprengstoff durchsucht, da sind Sprengstoffhunde eingesetzt worden. Und dann hat sich herausgestellt, dass es doch kein Sprengstoff gibt. Es war nirgends ein Sprengstoff zu finden. Und dann konnten natürlich erst das Auto untersucht werden, beziehungsweise abgeschleppt werden und kriminaltechnisch untersucht werden. Und für die Spurensicherer und für die Tatortbeamten haben natürlich dann Zeiten begonnen, die sehr schwierig waren, weil man jeden Tatort sichern musste. Und es hat ja zahlreiche Tatorte gegeben. Es hat dann auch Videos sind aufgetaucht, wo man dann genau gesehen hat, wie der durch die Herrengasse rast. Und wie gesagt, das hat ja Wochen und Monate gedauert, dass man einmal einen Überblick gehabt hat, dass die Spuren ausgewertet wurden.
Ja, man muss dazu sagen, es gab ja, das haben wir jetzt ja schon gesagt, deutlich über 30 Verletzte und 3 Tote. Gleichzeitig sind diese ganzen Erste-Hilfe-Maßnahmen und die Notfallmaßnahmen in Gange und dann muss die Polizei sich trotzdem darum kümmern, so viele Beweise wie möglich dann für die gerichtliche Aufarbeitung zu sammeln, weil das muss ja trotzdem sehr klar dokumentiert werden alles.
Ja, natürlich, und es ist vor allem darum gegangen, dass man einfach einmal diese Zeugen befragt, die unmittelbar was gesehen haben. Und in weiterer Folge ist darum gegangen, alle die Personen zu erfassen, die durch diese Amokfahrt gefährdet waren. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann einen Artikel einmal geschrieben darüber, es waren 106 Opfer, die definitiv als Opfer genannt worden sind in der Anzeige. Waren nicht nur die Todesopfer und die Verletzten oder Schwerverletzten, sondern auch diejenigen, die unverletzt geblieben sind, aber durch einen Amokfahrer massiv gefährdet waren, zur Seite springen mussten und Ähnliches. Nicht? Also das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und was den Einsatz selber betrifft, den aktuellen Einsatz, da habe ich ja schon erwähnt, dass alle Streifen, verfügbaren Streifen aus nicht nur aus Graz, sondern auch aus Umgebung zusammengezogen wurden.
Mhm. Kurz war ja auch die Rede von einem zweiten oder mehreren Tätern. Wie konnte man das ausschließen? Weil das hat ja wahrscheinlich auch in der Sicherung des Tatorts und diesen ganzen Maßnahmen danach eine Rolle gespielt.
Na, das hat man relativ bald ausschließen können, und zwar ab dem Zeitpunkt, wo dieses Auto gestoppt worden ist und der allen R festgenommen werden konnte, dann hat man gewusst, das ist ein Einzeltäter.
Danke, Hans Breitegger, für das Gespräch. Im nächsten und letzten Teil dieser Serie sprechen wir dann mit dem Gerichtsreporter Alf Lobnik über den Prozess gegen Allen R und die juristischen Herausforderungen rund um die einander widersprechenden Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit. Und dazu spricht Anna Wintersteller mit der forensischen Psychologin Anita Reiger, die sich ein Bild von der Psyche des Täters gemacht hat.